Wir treffen uns heute mit der wunderbaren, gleichermaßen smarten und lustigen Kabarettistin und Autorin Theresa Reichel. Sie hat heute Abend einen Auftritt in der Kulisse Wien. Den habt ihr leider schon verpasst, wenn ihr das hört. Aber die gute Nachricht ist, Theresa tourt mit ihrem aktuellen Programm bis jetzt, also nicht bis jetzt, sondern auch weiterhin, es heißt bis jetzt, in den nächsten Monaten noch durch den gesamten deutschsprachigen Raum und kommt im Dezember, wenn ich das richtig gesehen habe, unter anderem auch wieder nach Linz und Wien. Ja. Du kannst mich jederzeit unterbrechen.
12.12. bin ich in Wien.
12.12. in Wien. Die Termine findet ihr auch auf ihrer Website. Die verlinken wir in den Shownotes. Bis dahin, also bis Dezember, habt ihr viel zu tun. Ihr könnt euch alle ihre Videos auf YouTube anschauen, den Podcast Lesen ist schwul anhören und euch mit ihren beiden Büchern eindecken, über die wir heute sprechen wollen.
Das erste dieser beiden Bücher ist 2023 im Heimann Verlag erschienen und trägt den Titel »Muss ich das gelesen haben? Was in unseren Bücherregalen und auf Literaturlisten steht und wie wir das jetzt ändern?« Letztes Jahr, also 2024, ist bei Carlsen dann But Make It Classy erschienen, ein feministisches Close-up deutscher Literatur. Theresa gibt es aber nicht nur zwischen Buchdeckeln zu lesen, sondern auch auf der Bühne zu sehen. Sie tritt bei Poetry Slams auf, du warst sogar mal bayerische U20-Meisterin, haben wir herausgefunden.
Vor 10 Jahren, ja.
Und hast eben schon 2 Kabarettprogramme geschrieben. Obacht, ich kann was, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und bis jetzt. Und heuer hast du auch den Förderpreis des Deutschen Kleinkunstpreises gewonnen.
Ja,
gratuliere dazu.
Danke.
Ja, um gleich mal mit unseren Fragen zu starten und mit einem sehr unpopulären Begriff aus dem Deutschunterricht.
Oh, wow.
Nämlich, was war denn deine Intention beim Schreiben deines ersten Buches?
Ich habe während der Pandemie angefangen, so YouTube-Videos zu machen und TikToks über klassische Literatur, weil mir immer wahnsinnig genervt hat, dass wieder drüber geredet wird. Also, dass so jedes Wort, die Worte ist auf Latein und ich bin immer in der Uni gesessen und habe gedacht, ich habe schon checkt, worum es geht, aber ich verstehe euch trotzdem nicht. Und das hat mich genervt und deswegen wollte ich halt sehr zugänglich und nahbar darüber reden. Und habe dann einfach den bayerischen Ansatz gewählt und war besuffen in meine Videos. Habe dann irgendwann gemerkt, ich kann mich nicht 2 Mal in der Woche fürs Internet und hier durch. Deswegen habe ich irgendwann das weggelassen, habe das Format umbenannt von Drunk Classics zu But Make It Classy und habe dann so weitergemacht. Und dann ist der Heimann Verlag auf mich zugekommen, ob ich ein Buch mit einer machen möchte. Weil ich in der Insta-Story gefragt habe, hat jemand einen Verlag, haha. Also zum Spaß einfach, weil jemand gestimmt hat, du sollst ein Buch schreiben. Und dann hat Katharina Schaller gesagt, ja, hallo, ich bin die Programmleitung vom Heimann Verlag, wir haben einen Verlag. Und dann habe ich überlegt, wo sie schreiben möchte. Und ich habe im Lehramt studiert und dieses Totschlagargument ist ja immer der Literaturkanon. Der ist halt so und die Leute, die da drin sind, die muss man halt gelesen haben. Und alles andere ist halt nicht so gut oder ist halt nicht so wichtig. Und es wird so do, als wäre dieser Kanon so erstens was fix ist, was man nicht ändern kann und zweitens was so komplett objektiv ausgesucht worden ist. Und das stimmt einfach nicht. Also das habe ich während dem Studium schon langsam rausgefunden. Ich war immer die nervige Studentin, die hinten drin gesessen ist und dann gesagt hat, aber kann man vielleicht ein Ohrwerk von der Frau? Und die Antwort war immer, es gibt halt nichts, was gibt es nicht so gut. So, und dann habe ich immer selber recherchiert, weil ich furchtbar bin, und dann zum Dozenten gesagt, naja, ich habe aber das und das und das rausgefunden. Kann man nicht das lesen? Hat nie funktioniert. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich müsste man das mal schauen. Und es hat quasi schon vorher natürlich Bücher gegeben über die einzelnen Aspekte, also warum ist der Literaturkanon sexistisch und rassistisch und ableistisch und alle Diskriminierungen, die wir heute in der Gesellschaft auch haben. Aber es hat nur keins gegeben, was so alles einmal abhandelt. Und dann haben wir beschlossen, dass ich das mache. Und dann habe ich das gemacht. So gut, wie ich es Kinder habe. Und ich schaue mir quasi, das Buch ist so aufgeteilt in 3 Teile. Der erste Teil sind so die absoluten Basics. So, was ist Literatur überhaupt? Was ist ein Kanon überhaupt? So die Fragen, wo man sich manchmal gar nicht traut zum Fragen, weil man das Gefühl hat, alle wissen das. Und das stimmt aber gar nicht. Der zweite Teil ist dann eben die Analyse, warum sind das alles Männer, warum sind die alle weiß, warum sind die alle christlich, was hat das damit zum Tor? Und der dritte Teil ist dann mein Lieblingsteil, da sind dann Empfehlungen drin von allen denen, die fehlen im Kanon. Mhm. Und die Intention war, sehr weit ausgeholt, Entschuldigung, ich merke es gerade selber. Die Intention war also so, alle einmal ins Boot zum Heulen und zum Zorn. Es gibt durchaus mehr als das, was wir lesen im Unterricht, vor allem, da ist noch ganz viel mehr. Und also einfach Empfehlungen geben.
Ja, vertiefen wir das vielleicht dann im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen. Ich würde gerne noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Mhm. Du hast gesagt, du hast Germanistik studiert auf Lehramt. Ja. Ich auch, also nicht auf Lehramt, aber Germanistik. Und deswegen glaube ich, behaupten zu dürfen aus eigener Erfahrung, also ein Literaturnerd wird man nicht durchs Studium, sondern ist man entweder schon vorher. Ja. Oder? Also, wie ist es bei dir gewesen? Also, wie war so deine erste Berührung mit Büchern? Hast du sie schon immer geliebt? Oder wann ist das bei dir losgegangen, das große Interesse für Literatur?
Ich habe das von meiner Mama. Die ist also eine Lesemaus gewesen. Und ich war als Teenager wirklich eins nach dem anderen. Also so, dass meine Eltern irgendwann gesagt haben, so, wir Kindern dir nicht 6 Bücher in der Woche kaufen. Mhm. So, das geht, das ist toll, dass du liest, aber das geht einfach nicht. Und so, dass ich ja irgendwann wie so Belle in Die Schöne und das Biest in diese kleine Bücherei im Nachbarort gegangen bin und gefragt habe, gibt's was Neues? Gibt's was ich noch nicht gelesen habe? Und dann habe ich irgendwie mich sehr schnell eingeschossen auf so klassische Literatur, weil ich wahnsinnig spannend gefunden habe, wie sie Sprache geändert hat. Mhm. Und ich finde es einfach ultra krass, dass Leute irgendwie, keine Ahnung, 1700 irgendwas, was geschrieben haben, was jetzt noch, also so, wo der Kern jetzt noch was mit mir macht, das ist ja komplett irre. Mhm. Also es ist ja, wow, da war ich mega beeindruckt. Ich habe auch wirklich eine überragende Deutschlehrerin gehabt, liebe Grüße, Frau Klostermeier, die war so toll und die hat uns das so überdrungen auf mich, dass ich gesagt habe, so, es war aber, alle war immer schon klar, ich werd das studieren. Mhm. Also es war immer schon Theresa für Deutschlehrerin, das war einfach. Seit der ersten Klasse haben das alle gesagt. Mhm. Stimmt jetzt nicht ganz, aber ich habe es probiert.
Ja, du hast dann das bayerische Staatsexamen gemacht und es ist immer sowas, was man jetzt irgendwie, also in Bayern überhaupt nicht erklären muss, in Deutschland weiß man auch, also das einzuordnen, in Österreich vielleicht weniger, keine Ahnung, also das ist, es klingt, glaube ich, bei uns auch durch, dass das so ein bisschen ein Schreckgespenst ist, aber
ist er.
Was ist es?
Es ist Ich handle tatsächlich in meinem aktuellen Programm, die ganze erste Hälfte ist nur Staatsexamen und wie irre das alles ist und wie doll das keinen Sinn ergibt. Also man hat ja, ihr habt Bachelor-Master, gell? Das heißt, man schreibt eine Bachelorarbeit und dann ist man Bachelor und dann schreibt man Masterarbeit und dann ist man Master. Wir haben quasi erst eine Zulassungsarbeit, das ist quasi eine Bachelorarbeit, manchmal auch eher Format von einer Masterarbeit, je nachdem, bei welcher Dozentin man ist. Den muss man erstmal bestehen, damit man zum Staatsexamen überhaupt mit zugelassen wird. Und dann waren mein Examen 7 schriftliche Prüfungen auf 11 Tage. Die dauern zwischen 3 und 5 Stunden. Mhm. Haben in manche Fächer mit dem, was man im Studium gemacht hat, die 6 Jahre davor, nichts zum Tor. Also so zum Beispiel in Sprachwissenschaft haben wir das ganze Studium über mit dem Werk Kessel-Reimann gelernt. Das war so das Ding, das war, haben wir alle gekauft. Und das darf man aber im Staatsexamen nicht zitieren, weil es ein Einsteigerwerk ist. Das heißt, ich habe dann quasi nochmal die ganze deutsche Grammatik mit anderen Begriffen gelernt aus dem Duden, weil den darf man zitieren. Mit dem haben wir aber nie was gelernt. Also das habe ich ja lohr machen müssen. Und das ist so der Grad an Logik, der drin ist in diesen Prüfungen. Und das Lächerlichste ist wirklich das Literaturexamen, weil da die Aufgaben so gestellt sind, dass wir das Werk, um das geht, gelesen haben müssen, sonst können wir es nicht beantworten. Aber es gibt keine Leseliste. Also es kann alles Druck geben, was es gibt. Und manchmal ist nicht mal Text dabei. Also manchmal musst du, das ist wirklich komplett irre, du musst aus dem Gedächtnis 2 spezifische Gedichte miteinander vergleichen.
Aber die sind nicht
da. Die sind nicht da, du musst die auswendig wissen. Also es ergibt hin und vorn keinen Sinn. In Literaturwissenschaft sagen dir alle vorher, du musst in alle anderen Fächer so gut sein, dass du ausbalancieren kannst, wie du da einen Sechser schreibst. Weil du schreibst vielleicht auch und du kannst nichts dagegen machen. Ich bin nicht Lehrerin geworden, weil ich dann rausgefunden habe, dass Kabarett auch ein Beruf ist. Ich habe das Gefühl, man so als normaler Mensch denkt man, glaube ich, wenn man mit Kunst Geld verdienen möchte, muss man entweder Meryl Streep sein oder man hat einen normalen Job und macht das als Hobby. Und das stimmt ja aber nicht. Und das habe ich einfach nicht gewusst. Dass die meisten Leute, die Kunst hauptberuflich machen, einfach normale Mittelschichtsleute sind. Und da hat sie so Ende 2019 hat sie da der Schalter umgelegt, wo ich mir dann gedacht habe, ach so, nein, ich möchte wirklich das hauptberuflich machen. Und dann habe ich aber noch fertig studiert, weil dann war eh Pandemie, was hätte ich machen sollen in der Zeit.
Ja, vielleicht schauen wir bei dem Buch, also wenn wir jetzt auf das Buch fokussieren, oder willst du eine andere
Wenn
Frage
wir von
stellen?
Dem Buch reden, dann beziehen wir uns allermeistens auf das Haimon-Buch. Also muss ich das gelesen haben?
Genau. Du schreibst dir das Buch hauptsächlich für junge Leute, die sich mit Literatur gerne beschäftigen oder beschäftigen müssen. Und du stellst irgendwo mal fest, ist mir aufgefallen, dass eben trotz der ganzen positiven Auswirkungen, die Lesen hat, es jetzt nicht unbedingt die beliebteste Aktivität ist. So.
Ja.
Jetzt gibt es aber die Entwicklung. Ich habe das jetzt erst gelesen, dass es jetzt die Statistik vom Hauptverband des Buchhandels, glaube ich, deutschen Buchhandels rausgekommen ist. Die führen das gesamte Umsatzplus von 2024 nur auf die Leserinnen zwischen 17 und 24 zurück, glaube ich.
Wie geil ist.
Deswegen muss ich die Frage
haben. Das war ich.
Na, also was sagst du zu der Entwicklung oder wie? Ja.
Ich lieb's. Oh mein Gott, toll, toll. Alle sollen es lesen. Und also ja, ich bin da so sehr zweischneidig unterwegs, weil ich dann halt immer sofort merke, wie alle dann immer sagen, so, hey, aber das ist ja nur Romance, das ist ja nur Romantasy, das ist ja keine echte Literatur. Ist scheißegal für alles, was Lesen Positives in unserem Körper anstellt, ist scheißegal, was das ist, lest's einfach. So, Lesen ist immer besser als auf ein Bildschirm schauen, egal was. So, und dann können wir uns im zweiten Schritt drüber unterhalten, welche Rollenbilder da vermittelt werden und ob man Dark Romance an unter 18-Jährige verkaufen soll, bla bla bla. Aber so, erstens ist man die Lesen. Wie geil ist BookTok? Ist ein Riesending. Ich liebe es komplett. Das hat sich jetzt, habe ich das Gefühl, so die letzten zwei Jahre ist es nämlich komplett eskaliert. Ich finde es ganz toll. Ich finde es super.
Cool. Ja, und du bist ja in der Pandemie, warst du ja nicht untätig, sondern hast eben begonnen mit Videos im Internet und vor allem über Literatur zu ranten, also die sehr schön darüber aufzuregen. Könnte man auch fragen, ob das nicht sein eigenes Genre mittlerweile geworden ist.
Ein Literatur-Rant?
Ja.
Mach ich schon gern. Aber ich bin auch gern aggressiv Fan von Sachen. Das mache ich auch gern.
Ja. Auch nicht schlecht.
Gleicht sich aus.
Ja.
Ja, jetzt wollte ich, weiß ich gar nicht, was ich fragen wollte.
Klassiker.
Ja, was war deine Motivation für diese Videos? Gab es einfach so viele Sachen, die dich aufgeregt haben und du dir gedacht hast, warum erzähle ich das jetzt nicht ein paar mehr Leuten?
Es waren echt, also so, dass da so viel Meinung drin war, ist eher zufällig. Ich glaube, das ist einfach, wie ich als Person funktioniert. Das habe ich, war nicht Absicht. Sondern es war eher so ein, ich hätte gern, dass es so unterhaltsame Videos über Literatur gibt. Und ich habe tatsächlich, bis ich selber Staatsexamen geschrieben habe, nicht so ganz gecheckt, dass das tatsächlich fast gar nicht gibt. Also es gibt diesen Playmobil-Typen. Toll. Sommers Weltliteratur to go. Toll. Also der hat ja wirklich alles, was es gibt. Und ich hätte aber vor meinem Staatsexamen verzweifelt so Videos gesucht, wo jemand Sachen zusammenfasst in irgendwie okay, unterhaltsam, und das gibt's einfach nicht anscheinend. Und dann sind mir immer meine eigenen Videos so gezeigt worden. Ich war so, das war sie, weil das habe ich gelesen. Ich brauche die Sachen, die ich nicht gelesen habe. Und ich habe erstens einen Mord Spaß dabei gehabt und ich habe diese Video-Idee schon länger gehabt und ich wollte eigentlich schon YouTuberin werden, als ich jugendlich war. Und dann habe ich mich nicht traut, weil ich feig bin. Und dann war echt, dann war Lockdown und ich war so, wenn du es jetzt nicht machst, dann hast du aber auch keine Ausrede mehr. Also dann kannst du nicht sagen, ich habe keine Zeit und das geht sich nicht aus, sondern dann musst du ab jetzt sagen, ich würde das gerne machen, aber ich bin Zweig. Und dann habe ich es einfach gemacht. Weil ich ja nicht das Gefühl gehabt habe, das juckt jetzt irgendjemand groß. Und dann habe ich es mal angefangen und dann hat es tatsächlich jemanden gejuckt. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Jetzt ist es nicht nur so, dass du dich in den Videos über manche Klassiker aufregst, zu Recht auch aufregst, sondern es regen sich dann ja auch in der Folge Leute mitunter über dich auf. Mhm. Also ich habe jetzt ein Interview in Erinnerung, das ist glaube ich vor einem Jahr, hast du das gegeben, auch im Zuge von einem Wien-Auftritt im Feuilleton, mhm. wo du gefragt wurdest, ob man sagen darf, dass Goethe ein Arsch war. Mhm. Und in der Folge hat es dann so eine kleine Aufregung gegeben, vor allem so auf Facebook-Seiten.
Oh mein Gott, das habe ich erst alles im Nachhinein mitgekriegt. Elias Hirschl hat mir das irgendwann erzählt, dass sie die österreichische Literaturszene ja. teilen hat müssen, in wer mag Theresa Reichel und wer nicht. Ja. Wie irre ist es? Ja. Der hat mir dann diesen Facebook-Post gesagt und mir alle sie aufführen. Ich war so, okay. Ja. Okay.
Ja, es hat auch das irgendwie Unterhaltung und allein das, also ich habe es irgendwie, mir hat es wer erzählt und ich habe es dann auf Facebook quasi mhm. nachgeschaut, weil ich da irgendwie einen Account habe, aber eigentlich das sonst nicht mitgekriegt hätte. Ja. Und allein, dass es sich hauptsächlich dort abgespielt hat, spricht irgendwie auch so schon Bände. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, wie gehst du mit sowas um? Also wie gehst du mit Kritik um, wenn sie dich erreicht?
Also das habe ich wirklich, das habe ich einfach nur zu 100% nur lustig gefunden, weil das waren, no offense, lauter Leute, die ich nicht kenne, die anscheinend schon, also Elias hat mir auch erklärt, wer dann wichtig ist in Österreich und wer denkt, er ist wichtig in Österreich. Weil find ich so irre, dass sie da jetzt Leute positionieren müssen, ob sie mich irgendwie okay finden oder nicht. Also das hat mich sehr amüsiert. Die meiste Kritik, die gekommen ist zum Buch, da habe ich an die Fragen und an der Kritik schon gemerkt, dass die das nicht gelesen haben. Mhm. Weil die eine Sache, die mir immer wieder probiert worden ist, im Mund zum Längen und wo immer wieder Sachen Leute gedacht haben, das ist, was in dem Buch passiert ist, dass ich Leute aus dem Kanon rauscanceln möchte. Mhm. Also Leute würden mir vorwerfen, dass ich Goethe und Schiller cancel. Mhm. Wo ich mir denke, kann die nicht, wenn ich wollen würde. Niemand kann Goethe canceln. Ja. So, das ist nicht, hä? Der ist doch schon der berühmteste deutsche Dichter aller Zeiten. Was soll ich machen mit dem? Mhm. Also das juckt den doch nicht. Und dann habe ich immer wieder, ich glaube, das ist der Satz, den ich am öftersten gesagt habe, so, mir geht es nicht darum, Sachen rauszustreichen, mir geht es darum, Sachen zu ergänzen. Ja. Der Kanon ist einfach nicht fertig, der ist nicht ganz. Mhm. Die Sachen, die drin sind, okay, die sind da drin, aber es fehlt eben was. Mhm. Und da war ich dann irgendwann, das hat mich dann frustriert, weil ich gemerkt habe, die haben das Buch nicht gelesen. Die haben den Klappentext gelesen, sind dann sauer geworden, weil sie sich bedroht fühlen, weil ein Kapitel heißt Thomas Mann, ich denke nicht. So... Aber ich hasse den einfach privat. Ich check schon, dass der seinen Platz im Literaturkanon und das ist ja alles in Ordnung. Und ich kann auch Thomas Mann nicht canceln. Ja. So. Das kann ich einfach nicht. Das kann keiner. Mhm. Das hat mich dann frustriert. Ich glaube, die zweithäufigste Kritik, die käme, ist, dass ich so gezwungen probiere, in so einer Jugendsprache zu reden, wo sie für mich erledigt hat, sobald andere Leute geschrieben haben, ich hör die, wenn du das. Wenn ich das Buch lese, weil das Buch ist, wie ich rede. Mhm. Und ich glaube aber, dass auch die meisten Leute, die das Buch wahnsinnig aufregen würden, die lesen das gar nicht, weil es ist eine Frau auf dem Cover und es ist rosa.
Ja.
Also die habe ich einfach gleich ausgeschlossen am Anfang. Die trauen sich das gar nicht kaufen, weil dann kann jemand denken, sie sind schwul.
Also wenn du Kritik übst am Kanon, sage ich mal, oder dich über Literatur äußerst, Thomas Mann, vielleicht kommen wir noch drauf, oder eben Goethe etc., wie ist das dann so in Relation zu anderen Themen, die du kritisierst? Also in deinen Programmen oder Videos oder Ausschnitten aus Programmen, die man auf YouTube findet, geht es immer wieder darum, dass du dich zum Beispiel für geschlechtersensible Sprache einsetzt, oder für die Verwendung. Gegen bayerische Politiker wirst du auch ganz deutlich, deine Queerness etc. Also du erzählst ja sehr offen über solche Themen, die grundsätzlich auch, also wo es auch grundsätzlich immer wieder Gegenwind gibt, sage ich mal. Also vielleicht runtergebrochen meine Frage, Goethe oder Markus Söder, was polarisiert mehr? Oder wie ist da, also so...
Boah! Man sollte ja denken, dass so aktuelle Sachen mehr polarisieren als jetzt Leute, die schon hunderte Jahre tot sind. Aber es ist gar nicht so.
Ja. Ich denke es mir nämlich, ich schaue gar nicht so an das Thomas Mann-Jahr, das wir ja heuer feiern.
Boah, Leute, ich bin so sauer, dass ich den nicht mag.
Eben, ich liebe es, ich habe so gefeiert.
Das ist so funny, mein Gott.
Ja. Aber das ist sowas, das man überhaupt nicht angreifen darf. Also vorher darf man irgendwie nur einen amtierenden Politiker kritisieren, glaube ich, bevor man jetzt irgendwelche... Ja. Deswegen ja. So meine Frage, wofür kriegst du mehr Hass?
Also am meisten Hass kriege ich fürs Gendern immer, egal was ich sonst erzähle. Mhm. Gendern ist so das Top-1-Ding, wo man Hasskommentare kriegt dafür. Ich glaube, es ist erst, dass ich gender, dann, dass ich eine Frau bin, dann, dass ich queer bin und dann, dass ich dick bin. Das ist die Reihenfolge. Wo es Leid aufregt. Ich glaube, ich stoche einfach gerne dieses Literaturthema rein, weil ich es so lächerlich finde, dass wir, also ich mein, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen Thomas Mann verteidigen, wo ich mir denke, der ist so der berühmteste Schriftsteller, jetzt mal nicht Dichter, sondern so der berühmteste Schriftsteller, den Deutschland, die Deutschen sind da sehr gut drin. Leider auf so einen, hier in Österreich hat es nicht ganz so krass. Dass man Leute auf so einen Scheffel stellt und dann darf man die gar nicht mehr anlangen, aber wir sind da sehr gut drin. So dass du das Gefühl hast, du musst Thomas Mann verteidigen, weil eine random Frau aus dem Internet den nicht mag. Calm down, wirklich. So, hast du coole Hobbys? Geht's dir gut? Bist du okay? Und das finde ich sehr lustig, deswegen stochere ich da auch gerne eine.
Das ist jetzt übrigens unser offizieller Beitrag zum Thomas Mann, ja.
Ja!
So. Ich wirklich, das auch abgehabt.
Ich habe auch ein kurzes Interview, also einen kurzen Kommentar abgeben dürfen zu Thomas Mann, weil sie eben wollten, dass nicht alles nur so Lobpreise sind. Und dann hat die Zeitung noch und noch Leserbriefe gekriegt, wo gesagt haben: Wie könntest du das Vermächtnis von Thomas Mann beschmutzen, indem ihr reden lasst? Toll. Damit geht es mir richtig gut.
Ja. Mir geht es damit ein bisschen besser, wenn ich weiß, dass es das auch gibt.
Ja, die haben, das darf man nicht unterschätzen. Die haben wirklich immer nur massive Fans unterwegs. Und dann, so das Einzige, was mich dann immer aufregt, ist dann, dass quasi, wenn du das nicht magst, dann hast du es nicht verstanden. Wenn du das nicht gut findest, dann bist du zu dumm. Und das stimmt dann auch nicht. Ich habe es schon verstanden. Ich finde es trotzdem langweilig.
Also ich habe aus deinem Buch das so rausgelesen oder so verstanden, dass es eben, also wie du schon gesagt hast, du willst keine Klassiker canceln.
Ja.
Aber man kann durchaus unterscheiden irgendwie bei den Klassikern, die so im Kanon sind, zwischen denen, die halt heute nicht mehr so zeitgemäß sind oder auch die sich irgendwie nicht so leicht vermitteln, also wo es einfach irgendwie einen guten Schulunterricht braucht oder die halt an der Uni irgendwie gescheit vermittelt werden müssen, damit sie uns heute noch was sagen oder das, was sie uns heute noch sagen können, irgendwie durchkommt.
Ja.
Und dann gibt es halt die, die immer schon schwierig waren oder eklig, also dass man irgendwie diese zwei, würdest du sagen, man kann Klassiker so in diese zwei Gruppen einteilen. Also so die ganz grausligen, die man einfach wirklich weglassen kann und den Rest oder?
Würde ich gar nicht, glaube ich. Ich glaube, so mein Hauptthema ist, dass man zumindest das alles mal benennt, was da drin ist. Also, ich privat verstehe nicht, warum man Effi Briest liest, wenn man auch aus guter Familie lesen kann. Wenn man sagt, da geht es um das gleiche Thema. Das eine ist ein 60-jähriger Mann, der über eine 17-Jährige schreibt. Das andere ist eine Frau, die über ihr eigenes Leben schreibt. Würde ich immer die Geschichte aus erster Hand nehmen.
Ja.
Vor allem, wenn die ja damals wirklich gleich berühmt waren quasi. Wenn man aber jetzt sagt, ich möchte unbedingt Effi Briest lesen, dann macht es. Dann musst du aber halt auch einmal kurz mit erklären, dass das ein 16-jähriger Mann ist, der sich vorstellt, wie ein 17-Jährige denkt. Und dass das dann damit reinspielt. Und das regt ja die Leute schon auf.
Ja.
Und ich finde, man kann alles lesen im Deutschunterricht und ich bin ja ein Fan davon, dass die Lehrkraft das aussucht, was sie am besten findet, weil sie das immer übertragt auf die Jugendlichen. Wenn man es irgendwie schafft, wenn man da selber Begeisterung hat, ist immer besser. Dann such bitte das aus, was du am allerbesten findest. Aber man muss schon auch dann benennen, wenn da irgendwie Sexismus drin ist oder Rassismus drin ist. Oder man muss auch benennen, dass, keine Ahnung, ob da was gestohlen ist von der Ehefrau vielleicht, was ja auch wirklich oft passiert ist. Dann kann man das ja zumindest einmal sagen und vielleicht in die Analyse so mit reinnehmen. Das ist das, was ich möchte eigentlich.
Und du hast ja sogar festgestellt, dass es ja in den wenigsten Fällen im Lehrplan überhaupt festgeschrieben ist. Also den ja. Kanon, von dem immer die Rede ist, den gibt es ja in der Form gar nicht so Nein. niedergeschrieben. Mhm. Sie sind ja oft nur Empfehlungen oder ja. es ist ja ganz selten, dass es wirklich heißt, dieses Werk muss jetzt da gelesen werden.
In manchen deutschen Bundesländern ist es so. Mhm. In Bayern tatsächlich gar nicht. Wir haben ganz lange war Faust das einzige, was fix war. Das ist jetzt, haben sie jetzt auch rausgeschmissen. Mhm. Also jetzt kann man sich das komplett aussuchen. Aber dann nimmt man halt das, wo, keine Ahnung, der Klassensatz eh schon in der Bücherei ist oder wo es halt am meisten Unterrichtsmaterial dazu gibt. Deswegen verstehe ich ja, dass das ein langwieriger Prozess ist, weil man als Lehrkraft allein nicht sagen kann, ich lese jetzt was, wo es nichts dazu gibt, außer man ist irgendwie komplett übermotiviert oder hat sonst gar kein Leben. Aber auf die Leute müssen wir uns ein bisschen verlassen, dass die mal anfangen oder dass die Lehrkräfte zusammen lernen. Das habe ich jetzt auch schon öfter mitgekriegt. Ja. Das dann sind meistens Frauen, die mir dann schreiben, ich habe mich jetzt mit 2, 3 Kolleginnen zusammen, wir haben alle eine 9. Klasse und wir lesen jetzt alle miteinander das und teilen uns die Arbeit auf. Und dann gibt es ja Material, auf das andere Lehrkräfte auch wieder zurückgreifen können und dann kann sich das so ein bisschen aufbauen. Das ist so meine Hoffnung ein bisschen. Ja, aber es dauert lang.
Und oft ist es ja so, dass dann Texte nicht greifbar sind, also weiß ich nicht, wenn man jetzt eine Leseliste an der Uni zusammenstellt oder so, dann schauen muss, und ich hätte gern die und die Texte drin im Seminar oder so, dann sind die nicht lieferbar.
Ja.
Und ich will aber eigentlich auch nicht, dass die dann alle auf gutenberg.de
ja, genau, da irgendwie das lesen müssen. Oder so eine alte, gescannte Ausgabe mit der Serifenschrift, die man fast nicht lesen kann. Ja,
ja, also es ist voll schwierig. Ich meine, vielleicht ist da das Internet auch irgendwie eine Chance, dass es halt irgendwie in einer zukünftigen Welt einfach viel mehr gute Digitalisate gibt, mit denen man wirklich was anfangen kann, weil ich glaube, die Verlage kommen, ja, würden schon hinterherkommen, wenn sie wollen würden wahrscheinlich, ja, und die Texte ausgraben und neu drucken.
Die schustern sie da ja so ein bisschen zwischen, also die Schulen oder die Ministerien und die Verlage schustern sie das gegenseitig zu, wer schuld ist. Mhm. Weil natürlich der Reklamverlag sagt, wir können nur drucken, was auch braucht wird.
Mhm.
Und das Ministerium sagt, wir können nur einen Lehrplan da, wo es man auch kaufen kann.
Mhm. Ja.
Schwierig. Aber es gibt ja jetzt beim Reklam die Klassikerinnen-Reihe, zumindest.
Sehr cool.
Immerhin.
Auch gelb oder
rosa? Nein, ich glaube, die haben die Cover. Die haben jetzt Reklam hat diese neue, die so ein Ticken größer sind und so echte Cover haben. Da ist das, glaube ich.
Ah, okay.
Ja, was natürlich
also dann wieder teurer. Ja.
Ja.
Aber immerhin.
Ja.
Du hast ja... Du musst ja sehr viel recherchiert haben für das Buch, oder? Mich würde interessieren, wie das ausgeschaut hat und wie du eben dann solche Texte, die irgendwie als vergessen gelten oder irgendwie bewusst auch verdrängt wurden, jetzt Literatur von Frauen oder von POC, die es ja auch schon sehr lange gibt.
Ja.
Wie bist du dann darauf gestoßen und was hast du da so alles entdeckt?
Also die Wissenschaft ist in die unterschiedlichen Bereiche unterschiedlich weit. Literatur von Frauen zum Beispiel ist mittlerweile relativ gut erforscht. Das heißt, wir wissen bei den meisten Sachen zumindest, das gibt's. Und das gibt's auch irgendwo. Es ist nur manchmal sehr schwer droht zum Kämmer. Aber wir wissen, dieses Werk existiert irgendwo. Es hat nur noch niemand obtippt, so quasi. Da hat man sie dann da, also zum Beispiel ist da ganz fair aus dem Kapitel, ist von Frauenliteratur von Nicole Seifert, die da wahnsinnige Vorarbeit, nicht Vorarbeit, also wahnsinnige Arbeit geleistet hat, die dann zufällig Vorarbeit für mein Buch war. Wenn man sie jetzt aber zum Beispiel behinderte AutorInnen anschaut, gibt es quasi gar keine wissenschaftliche Literatur dafür, weil es die Leute in der Wissenschaft nicht gibt. Also bei Frauenliteratur ist ja auch so, da hat man ja warten müssen, bis dann irgendwann Frauen Dozentinnen waren, bis die dann Professorinnen waren, bis die dann irgendwann geforscht haben. Und behinderte Leute an der Wissenschaft sind sehr, sehr rar. Und da habe ich dann tatsächlich manchmal zurückgreifen müssen auf so Internetseiten, die man in der Hausarbeit nicht zitieren würde. Und auf so persönliche Blogs und Leute, die ich kenne oder Leute aus dem Internet und so. Weil es einfach nichts Wissenschaftliches dazu gibt, wo sie dann auch dazu schreibt, dass sie das alles nicht garantieren kann, aber dass das ist, wo sie rausgefunden hat. Und dass zum Beispiel, dass Schiller behindert war, ist eine Behauptung, die ich dann einfach aufgestellt habe. Weil ich mir halt das durchgelesen habe, dass der chronisch krank war und dass der sehr früh gestorben ist und was der gehabt hat die ganze Zeit, der hätte 100% einen Behindertenausweis gehabt, wenn der jetzt auf der Welt wäre. Und dann muss man da mal... war ich da ein bisschen frech und habe einfach ein bisschen Behauptungen selber aufgestellt. Und ich habe echt probiert, also ich habe mit dem angefangen, wo ich gewusst habe, das weiß ich schon ein bisschen. Also ich habe mit dem Frauenkapitel angefangen und habe mir dann so vorgearbeitet. Und wie gesagt, gibt es schon ganz viele Werke, die sich eben mit den einzelnen Sachen auseinandersetzen. Aber ich glaube, die schwierigsten Kapitel waren behinderte AutorInnen und es hat auch relativ wenig dazu gegeben, quasi wie sie Religion auswirkt auf den Literaturkanon. Mhm. Weil das die Leute nicht so interessiert, glaube ich. Mhm. Also außer es ist Judentum in Deutschland, da gibt es dann Literatur drüber. Ja. Aber der Rest ist auch sehr rar. Und dann muss man so persönliche Sachbücher lesen. Mhm. Und dann halt am besten so viel wie es geht, um da irgendwie was rauszukriegen. Und dann habe ich mich manchmal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und einfach Sachen behauptet. Aber es hat ganz gut geklappt.
Aber du sagst ja auch bewusst, also du fragst ja auch bewusst und explizit nach Empfehlungen von Leuten, die das Buch lesen und vielleicht selber Tipps haben oder Ergänzungen zu dem quasi Mini-Kanon, den du selber im Anhang da so zur Verfügung stellst. Ja. Was ist denn da gekommen in Reaktionen? Gab es auch LiteraturwissenschaftlerInnen, die sich bei dir gemeldet haben?
Ja, wirklich, ganz toll. Ich krieg teilweise handgeschriebene Briefe an meine Agentur, wo mir Leute über Seiten Sachen empfehlen. Und das ist alles ganz, ganz toll. Die Homepage ist auch gerade nicht ganz aktuell, da muss ich noch mal schauen, dass ich da hinterherkomme. Aber ich war so überrascht, dass ich wirklich hunderte Mails gekriegt habe, wo Leute gesagt haben, ich finde das fällt noch, das kann noch rein. Wo es einfach nur meinen Punkt beweist, nämlich dass deutlich mehr da ist, als das, was wir denken, dass da ist.
Das klingt nach wahnsinnig viel Arbeit und Recherchearbeit und Lektüre vor allem. Wie lange hast du denn für dieses Buch gebraucht oder wie lange hast du dran geschrieben, gearbeitet?
So die Hauptzeit waren so 7 Monate.
Okay, wow. Aber dann
also ich habe, glaube ich, im Januar unterschrieben und am 1. August abgeben.
Ja. Cool.
Ich habe dann auch zwischendurch so...
Also ich bin total voller Bewunderung, dass du durchgezogen hast.
Ja, in der kurzen Zeit. Es war dann irgendwann schwierig, weil ich dann... Also mein Job ist ja eigentlich weg von daheim. Und ich habe aber alle meine Bücher daheim gehabt. Und ich habe das nicht einfach schreiben können woanders, weil ich habe ja ständig alles braucht, wo ich nachschauen muss. Dann habe ich so Auftritte absagen müssen, weil ich das Buch noch fertig schreiben habe müssen. Mhm. Aber es hat sich dann... Der Anfang war krass, weil am Anfang habe ich, glaube ich, sogar meiner Lektorin dann auch geschrieben, ich war so, ich check gerade gar nicht, wer ich bin, dieses Buch zum Schreiben. Ich finde, das ist viel zu doll, das ist viel zu groß, ich kann das nicht. Und dann hat Katharina einen Satz zu mir gesagt, den ich seither anwende auf alles in meinem Leben, nämlich sie war so, wenn sie nicht vertrauen kannst, dann vertrau mir. Mhm. Weil ich habe dir den Job gegeben und ich glaube, du kannst es, dann musst du mir vertrauen. Und seitdem mache ich das mit allem.
Ja. Das ist so. Sehr gut.
Ich werde da und da hineigeln und die werden schon wissen. Die wollen mir so und so viel Geld geben, sie werden schon wissen. Die hat mein Leben verändert, wirklich. Ja. Aber vor allem im Vergleich zum zweiten Buch, das ich geschrieben habe, das meiste sind ja einfach Videos, die ich schon gehabt habe als Buch. Und das habe ich wirklich, das hat sich so easy runterschreiben lassen, weil da habe ich nur so ein paar Sachen raus recherchiert und den Rest habe ich einfach gewusst. Dann habe ich nur noch mal nachschauen müssen, ob es stimmt, aber ich habe es eigentlich gewusst und da habe ich wirklich, also weiß ich nicht, ob ich das noch mal machen würde.
ich habe es eh im Intro schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du dich ja auf andere Art und Weise auch mit Literatur beschäftigst, eben zum Beispiel im Podcast Lesen ist schwul, den du gemeinsam mit Lena, deiner Partnerin, betreibst, seit ein bisschen mehr als einem Jahr, glaube ich. Was ist da so das Konzept? Also wie zieht ihr das auf? Was macht ihr da?
Wir haben das, wir lesen unglaublich gern und unglaublich viel und haben dann ganz lange überlegt, ob wir so einen Lesepodcast machen wollen, weil wir auch gefunden haben, so explizit queere Lesepodcasts gibt es jetzt, insgesamt explizit queere Podcasts gibt es jetzt nicht so mega viele. Es gibt auch nicht viele Podcasts mit 2 Frauen als Hosts und so. Und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt. Und dann war es irgendwann, da wäre es wahrscheinlich eins in der Früh gewesen sein, war mit dem Bett. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wer das liest, ist schwul. Und dann waren wir irgendwann bei Lesen ist schwul. Und dann haben wir so lange gesagt, das kann man nicht machen, bis wir es einfach gemacht haben. Meine Agentur war dann also, bist du sicher, dass der Titel das ist? Und wir waren so, ja, der ist. Und es ist eigentlich, also wir haben alle 2 Wochen eine Folge, weil wir dazwischen ja was lesen müssen. Und es ist quasi immer eine Folge, wo wir einfach erzählen, was wir die letzten 4 Wochen gelesen haben. Und eine Themenfolge, wo wir zum Beispiel sagen, das sind die traurigsten Bücher, die wir jemals gelesen haben. Das sind, einmal haben wir rumgefragt, wer Tipps braucht zu Weihnachten und für wen. Und dann haben wir so Bücher als Geschenke rausgesucht. Das habe ich sehr nett gefunden. Wir haben eine Reihe angefangen, dass wir unser Bücherregal durchgingen und so eins mit A, eins mit B, eins mit C. Genau, und wir reden einfach über alles, was wir lesen und wie wir das finden. Und Lena und ich haben sehr unterschiedlichen Buchgeschmack, was das, glaube ich, sehr umfassend macht, über was wir reden. Weil eben vor allem eben eine Thriller-Maus und ich lese gern Krimis. Und ich lese gerne Jugendbücher und Lena liest so die Sachen, die einen Booker Prize kriegen. Mhm. So, die liest so sehr, wo man so mega viel Hirn braucht beim Lesen, wo sie nicht so macht. Und deswegen haben wir, glaube ich, so ein sehr breites Spektrum an Büchern, über die wir reden. Mhm. Und zwischendurch schnurrt der Kater ins Mikrofon.
Ja.
Das ist unser Konzept.
Eigentlich seid ihr zu dritt.
Ja, genau. Der Captain ist auch noch dabei.
Den müssen wir uns auch noch zulegen, so einen Podcast-Kater.
Ja. Du stehst ja als Kabarettistin auf der Bühne und bist sozusagen in einem Geschäft mit dem Humor. Und oft wird der Humor in der Literatur so ein bisschen, also geht ein bisschen ab oder wird kritisiert, dass es halt nicht so viel humorvolle Bücher in der so klassischen Hochliteratur gibt. Ja. Das beklagst du ja auch in dem Buch, dass dass die Komödie irgendwie wenig Beachtung kriegt.
Oft. Ja.
Ich habe mich gefragt, ist es jetzt schwieriger, auf der Bühne lustig zu sein oder in einem Buch? Fandest du es schwieriger beim Schreiben?
Oh ja. Oh ja. Mhm. Ich glaube nämlich, dass auf der Bühne ist so 50% von meinem Humor ist mein Gesicht. Also wie ich schaue und was ich mache. Und das war einfach im Buch ganz anders. Da habe ich mich so richtig reinigen müssen. Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben. Ich finde vor allem die Fußnoten haben mir am besten gefallen. Weil das immer sowas wie, allein dass eine Fußnote ist, ist noch mehr extra Joke. Also ich meine, ich habe ein Sachbuch geschrieben, in dem Fußnoten sind und keine einzige dieser Fußnoten hat wirklich eine relevante Information. Das habe ich schon lustig gefunden. Das ist mein Humor.
Ich habe jetzt übrigens gerade, weil du das sagst, lese gerade von der Nora Osadio-Bare, falls du die kennst, Daily Soap. Mhm. Die arbeitet da ganz viel mit diesen Fußnoten, in denen dann irgendeine andere random Information steht.
Liebe.
Hilarious.
Finde ich ultra funny.
Super Buch.
Es ist schon schwerer, finde ich, schriftlich nochmal lustig zu sein. Vor allem halt dann so, dann schreibe ich als weiße Cis-Frau ein Kapitel über Rassismus. Wie soll ich da einen Joke einmachen? Außer über mich selber. So. Mhm. Also das war dann manchmal eine Challenge. Ich finde es auf der Bühne leichter. Mhm. Aber ich liebe ja auch Herausforderungen. Stimmt gar nicht. Eigentlich nicht. Aber manchmal mache ich es gern.
Aktuell spielst du das Programm Bis jetzt.
Ja.
Das du auch angelegt hast wie ein Epos. Ich glaube, wenn man im Reallexikon der Literaturwissenschaften nachschlägt, dann muss man auch Helden-Epos suchen.
Helden-Epos.
Aber es ist ein Heldinnen-Epos.
Sie?
Wieso? Also wie schlägt sich das nieder, dieses Genre in deinem Programm? Oder wie transferierst du das?
Es ist die Struktur, die habe ich übernommen. Heldinnen-Epos schaut immer aus wie ein N, also der Buchstabe. Das heißt, es ist quasi Abenteuer Nummer 1, dann gibt es eine Krise und dann ist Abenteuer Nummer 2 und dann ist Happy End. Die schauen immer gleich aus, also keine Ahnung. Diese ganzen Artus-Romane, Nibelungenlied und Erik, das ist alles das, dieser Ablauf. Und ich habe in meinem ersten Programm so eine 20-Minuten-Nummer drin gehabt, wo ich so Gedichte aus verschiedenen Epochen nachmache und so über Männer rede, wie in diese Gedichte über Frauen geredet wird. Und da waren sie alle einig, dass die wohl sehr gut ist und dass irgendwie so Literatur und Comedy also ein bisschen mein Ding ist. Mein USP, wird meine Agentur sagen. Mein Unique Selling Point. Und dann, also meine Agentur hat mich nicht inhaltlich rein in mein Programm, aber sie haben schon gesagt, es wäre schlau, einfach karrieretechnisch, wenn da auch was Literarisches wieder drin wäre. Und ich war so, oh Gott, wie mache ich das denn? Ohne, dass ich das gleiche Name mache. Und dann hat Laura Ermer, eine Freundin von mir, hat dann gesagt, so, vielleicht kriegst du irgendeine Struktur überdrungen, vielleicht kriegst du irgendwie das 5 Akte oder so, vielleicht kriegst du das irgendwie hin. Und dann war ich beim Heldinnen-Epos und dann hat tatsächlich alles, was in diese 5 Jahre passiert ist, seit das erste Programm fertig war, perfekt in dieses Schema reingepasst. Und jetzt mache ich das so und es fühlt sich irgendwie gleich noch mehr und literarischer an, obwohl man es zwischendurch auch immer wieder ein bisschen vergisst, dass das gerade ein Epos ist, was da passiert. Aber dann fahre ich wieder die Fanfare ab und dann
geht's. Ja,
wieder.
Genau.
Da ist so eine Fanfare dabei, so eine kleine. Ja.
Ja, in dem Buch, ich komme immer wieder auf das Buch
zurück. Ja, bitte.
Da bedankst du dich am Ende unter anderem beim Internet.
Ja.
Durch das du überhaupt bekannt geworden bist. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie schaut deine Beziehung zum Internet aus? Weil man verbringt halt auch sehr, sehr viel Zeit dann auf den sozialen Medien, durch die du ja, von denen du auch lebst irgendwie. Aber ja. Du liest halt dann auch, also ich weiß nicht, mir zum Beispiel fällt es schon oft schwer, das irgendwie dann auch das Handy mal wieder wegzulegen und mich dann wirklich zu fokussieren auf einen Roman.
Ja.
Wie schaut da diese Beziehung aus bei dir? Wie viel Zeit verbringst du online und wie viel Zeit mit wirklich Bücher lesen?
Also während der Pandemie war ja gefühlt das Internet das Einzige, was noch übrig war an Kultur und so. Es war irgendwie, alles andere war ja irgendwie einfach weg und verboten und man hat niemanden mehr sehen dürfen. Also hat alles im Internet stattgefunden. Und da habe ich mich so richtig so reifen lassen und habe auch wirklich bestimmt so über 2 Jahre sehr viel von mir geteilt, auch sehr viel so Sachen, die ich jetzt einfach nicht mehr posten würde, weil es einfach sonst keinen Output dafür gegeben hat. So krass, dass ich tatsächlich dann in der Therapie nach der Pandemie wieder lernen habe müssen, wie man ein Privatmensch ist und dass man ins Kino gehen kann, ohne eine Insta-Story zu machen und dass man eine Idee haben kann, ohne die sofort in eine Insta-Story zu hauen und so. Deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen, ich würde es jetzt nicht nochmal so machen, aber ich bin auch irgendwie froh, dass ich es gemacht habe, weil ich mir halt so über die Zeit, wo man nicht spielen hat können, vor einem echten Publikum, so ein digitales Publikum aufbauen hat können, das jetzt aber auch tatsächlich zu meinen Shows kommt. Mhm. Also es war schon irgendwie gut, dass ich es gemacht habe, aber es war halt psychisch nicht gut, dass ich es gemacht habe. Und jetzt probiere ich natürlich, ich glaube, wie alle Leute, die es gibt, ich probiere weniger im Internet zu sein. Ich habe so eine App, die mich alle Viertelstunde rausschmeißt aus der App. Und wo ich dann so, da geht dann so ein Balken hoch und runter und das dauert mega lang, bis der wieder unten ist. Und dann darf ich wieder Hexen so eine Viertelstunde unterwegs sein und probiere mich da so ein bisschen zurückzuhalten. Was mir tatsächlich geholfen hat, mehr zum Lesen, und das ist leider das Lächerlichste auf der Welt, ist ein E-Reader. Frag mich nicht, warum. Vielleicht, weil es auch ein Bildschirm ist. I do not know. Aber meine Lieblingssache, die ich mache mit meinem E-Reader, habe ich ganz lang gewährt, weil ich liebe echte Bücher und auch wenn ich E-Books lese, die ich dann toll finde, dann kaufe ich es mir auch als Buch, damit ich es im Regal habe. Aber mit dem E-Reader kann ich einschlafen beim Lesen und habe nicht dieses, ich bin jetzt müde, ich mache das Buch zu, ich mache das Licht aus, ich bin wieder wach, sondern ich habe den so aufgestellt neben meinem Kopfkissen, habe sogar für den Winter von der Lena zum Geburtstag gekriegt, so eine Fernbedienung, damit ich unter der Decke die Seite weiterblättern kann. Ja, oder? Richtig geil. Oder blätter halt dann, habe dann so einen Finger draußen von der Decke und blätter da weiter und kann wirklich, ich lese, bis ich einschlafe. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich einfach, wirklich jeden Abend lese, weil ich zum Beispiel da, also ich habe auch ADHS, also ich kann nicht einschlafen, wenn es startet. Ich brauche irgendwie ein Hörbuch, ich brauche irgendwas, was ich mache. Und jetzt lese ich heute. Und das ist schon richtig geil. Und dann rollt sich die Lena immer aus Versehen auf meinen E-Reader drauf, weil der halt zwischen uns liegt. Weil ich tue den nicht weg, weil ich schlafe. Ja. Das kann ich empfehlen. Ja. Und ansonsten finde ich, wenn man mehr lesen möchte, dann lest dumme Sachen. Lest ein Thriller, lest ein Jugendbuch, lest irgendwas, wo man nicht viel denken muss. Geht schneller. Dann hat man wieder Motivation, finde ich.
Ich muss jetzt aber an eine Stelle denken, wo du schreibst, also wo der Literaturbegriff so ein bisschen geweitet wird, weil es dann irgendwie darum geht, dass ja auch TikTok-Videos, YouTube-Videos etc., alles das oder die Sprachnachrichten von einer Freundin oder so, glaube ich, nennst du auch, dass das ja auch eigentlich Literatur ist.
Ja.
In dem Sinn, dass man das ja auch irgendwie entschlüsseln muss und analysieren muss und so.
Ja.
könnte man dann auch irgendwie als Argument ins Feld werfen, warum man sich jetzt irgendwelche Reels anschaut und nicht zum Roman greift.
Ja, klar, es ist alles, ja, logisch. Da benutzt du gerade mein Argument gegen mich.
Sorry. Aber mein eigentlich nur, weil ich es für mich anwenden wollen würde in Zukunft, hin und wieder. Ja, muss meine Analyse-Skills ein bisschen trainieren.
Ja, das funktioniert schon. Leider macht uns Social Media halt trotzdem depressiv. Das ist leider das Ding. Also das ist ein bisschen scheiße. Und das macht Literatur nicht.
Stimmt. Ich wollte jetzt auch nichts gegen Literatur eigentlich hier argumentatives.
Aber es ist auch valide. Also das ist ja, was du sagst, ist ja das Argument, das ich vorgebracht habe, warum wir Literaturkompetenz brauchen.
Einfach für alles. Also ja, nicht nur, vielleicht sind jetzt auch die TikTok-Videos ein schlechtes Beispiel.
Ja, aber stimmt ja auch.
Grundsätzlich ja alles eine Erzählung ist, oder? Wo man hinschaut, ob das jetzt irgendwie eine Talkshow ist, wo irgendwie Politiker sich oder Politikerinnen irgendwann einen Kopf werfen oder was auch immer. Du kannst es eigentlich immer mit deinen Analyseinstrumenten auseinandernehmen.
Sie wollen uns immer was erzählen.
Ja.
Aber jetzt vielleicht noch zur Lesemotivation, was mich zum Beispiel immer sehr motiviert und wo ich dann am liebsten gleich wieder irgendwie das Buch aufschlage, ist, wenn man halt über Bücher redet mit anderen und wenn man sie austauscht und gerade sowas wie Podcasts oder Bücherzirkel oder sowas, wenn man sie austauscht, dann ist das für mich immer so die beste Motivation.
Das Community-Buch so persönlich bei euch.
Ja, ein Podcast haben kann ich auch sehr empfehlen, weil sonst hat man einfach Angst, dass man nichts zum Erzählen hat und dann liest man nur.
Ja, wir sitzen hier. Ja. Wir haben uns das schon zu Herzen genommen. du hast auch über das Buch gemeint, dass du in 10 Jahren wieder so ein Buch schreiben könntest mit allem, was sich bis dahin getan hat.
Wahrscheinlich.
Gibt es schon Pläne dafür?
Na. Für den zweiten Teil? Na. Ich hab tatsächlich das Gefühl, in dem Buch ist ein bisschen alles drin, was ich über Literatur zum Sagen habe, auch immer noch. Also da habe ich so einmal alles rauslassen. Und ansonsten, schauen wir mal, ich möchte schon noch schreiben, ich habe auch so literarische Sachen irgendwie rumliegen, wo ich aber glaube, das muss ich erst fertig schreiben und dann so her in Verlag, weil das möchte ich nicht auf Druck fertig schreiben, ich mache aber nichts ohne Druck fertig. Schwierig.
Wie mit Reklam und den Leselisten.
Ja. Ich möchte schon schreiben, ich habe da schon Spaß dran. Aber wir haben jetzt nicht explizit über einen zweiten Teil von Muss ich das gelesen haben geredet. Aber ist der erste tatsächlich immer noch okay, gut verkauft. Mhm. Also es ist wohl ein sehr stabiles Buch, was mich sehr freut.
Ja.
Also ich würde auch nochmal die Empfehlung aussprechen, auch an alle Deutschlehrpersonen,
Schülerinnen,
Studierenden. Die sind meine Hauptzielgruppe, das ist stimmt.
Lehrkräfte. Wie stehen die Chancen, dass du tatsächlich selber mal noch Deutsch unterrichten würdest? Wäre das was du dir vorstellen kannst?
Ich schließe nicht aus. Also ich glaube, was mich aktuell abholt, ist es, dass ich ins Referendariat müsste. Habt ihr das auch? Nein, habt ihr gar nicht. Gell?
So etwas Ähnliches gab es, aber jetzt nicht mehr.
Ja, also Referendariat ist ja immer 2 Jahre... Auch noch mal wirklich schlimm. Und man muss ganz viel sein Maul halten und Ja sagen und das kann ich gar nicht. Der Lehrkräftemangel in Bayern ist aber gerade auch so schlimm, dass sie, glaube ich, auch Leute nehmen ohne zweites Staatsexamen. Und dann möchte ich es wirklich nicht ausschließen. Ich glaube, ich hätte ultra gern mal so einen Abiturkurs in Deutsch, das würde ich richtig cool finden. Und ich möchte nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal sage, ich habe keinen Bock mehr hauptberuflich rumzufahren. Aktuell habe ich aber schon noch Bock rumzufahren.
Ja. Das ist ein Glück, weil so bist du heute nach Wien gekommen.
Ja, ich bin so gerne in Wien. Wirklich. Ist auch, ich weiß nicht genau, warum, aber es ist von meinem Publikum her eine sichere Bank.
Mhm.
Also kann man sich darauf verlassen, dass das Spaß macht.
Super.
Ja.
Mit der Vorfreude auf heute Abend beenden wir das Gespräch, oder?
Ja, also wir haben noch was Wichtiges vergessen.
Sagt ihr?
Ich glaube, wir haben...
Und was haben wir schon vergessen? Vielen Dank für das Gespräch, liebe Theresa.
Sehr gern. Sehr gern.
Die Links zu Theresas Büchern und ihren aktuellen Auftrittsterminen findet ihr in den Shownotes. Falls euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like da lasst oder uns auf Instagram oder Facebook folgt. Was kommt als nächstes bei Auf Buchfühlung? Der Bücherherbst hält wieder einige Literaturveranstaltungen bereit und dort werden wir für euch unterwegs sein. Zum Beispiel nehmen wir euch am 25. Oktober mit ins Schauspielhaus Wien zur Revue der Empörung. Eine Veranstaltung von Mitsprache, dem Zusammenschluss der österreichischen Häuser der Literatur. Auf dem Programm stehen Lesungen, Performances und Musik mit Elias Hirschl und Fabian Navarro, Johanna Seebauer, Daniel Wisser, Julia Rabinowitsch, Egon Christian Leitner, Max Höfler, Anna Weidenholzer, Thomas Köck, Petra Maria Kraxner und Lisa Kercher, Sophia Löffler, Nikolaus Mahler und Austrofred. Im November sind wir wie schon in den letzten Jahren wieder bei den Europäischen Literaturtagen in Krems anzutreffen. Diese finden heuer von 20. bis 23. November im Klangraum Krems Minoritenkirche statt. Auch hier können wir euch das diesjährige Programm sehr ans Herz legen. Über beide Veranstaltungen halten wir euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.